Ich stehe für attraktiven, begeisternden Fußball. Ich glaube, die Leute in Gladbach wünschen sich auch nicht nur schönen Fußball zu sehen. Natürlich muss das Ergebnis auch natürlich dazu passen.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Hallo liebe Freunde der Borussia und des Pfostenbruchs, wir starten in den November mit einem 1:1 in Mainz, wollen heute das Spiel analysieren, natürlich aber auch die Verletzten-Situation. Leider hat die sich ja nicht gerade verbessert nach dem Spiel in Mainz, blicken dann voraus auf Länderspielpause bzw. den Hinrunden-Endspurt, dann ab Mitte November mit dem Spiel eingeläutet gegen Greuther Fürth. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch, grüße zunächst Boris, hi.
Hi Kevin, ja, ich weiß noch immer nicht so ganz, was ich mit dem Spiel anfangen soll. Ich bin mal gespannt, worauf wir jetzt hier heute rauslaufen.
Ja, ganz genau. Wir müssen das wahrscheinlich jetzt erstmal so peu à peu durchanalysieren. Fabian, grüße dich. Wir hatten ja zusammengeschaut in der Magnetbar in Berlin.
Ja, grüß dich, Kevin. Grüßt euch beide. Ja, klar, natürlich. Komisches Spiel irgendwie. Normal ist es ja nicht so, dass wenn man in den letzten 20 Minuten, kurz vor Schluss ist auch ein bisschen weit gegriffen, aber in den letzten 20 Minuten noch das 1-1 kassiert, dass man rausgeht und sagt, naja, kann man doch ganz gut mit leben mit dem Ergebnis, war jetzt irgendwie dieses Mal so, der gesamten Umstände geschuldet und natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Mainz in der zweiten Halbzeit einfach ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
Jetzt, wenn wir obligatorisch kurz mal die Aufstellung anreißen, da fällt jetzt wieder auf, es gab jetzt nur einen Wechsel, es hatte sich jetzt auch nicht sonderlich viel angedeutet nach den letzten erfolgreichen Spielen, aber war ja schon dann ganz interessant, dass der Capitano jetzt tatsächlich nach mehreren Partien, wo er jetzt nicht so richtig super unterwegs war, wie wir es eigentlich gewohnt sind, dass er dann mal rausging, dafür Luca Netz drin und damit einher ging natürlich eine Umstellung auf eine Fünferkette. Wie habt ihr das gesehen? Habt ihr damit schon gerechnet, dass wenn umgestellt wird, dass dann vielleicht Stindl der Umstellung zum Opfer fällt, weil natürlich Alassane Plea auch gegen Bochum ein richtig starkes Spiel gemacht hatte?
Also ich für mich habe die Systemumstellung, mit der habe ich ansatzweise gerechnet, aber dann nicht mit dem Wechsel Stindl für Player, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Ich dachte, Systemwechsel würde eben bedeuten, dass wir, dass in der Defensive genauso aufgestellt wird, also Luca Netz dann eben zurück ins Team kommt. Das war ja der eigentliche Wechsel, der stattgefunden hat, dass Luca Netz wieder in die Startaufstellung gekommen ist. Und ich dachte, dann fällt diesem Systemwechsel Alassane Plea eben zum Opfer. Und eben wir sehen Hofmann, Stindl und Embolo vorne. Ja, das war jetzt nicht so, fand ich jetzt aber auch nachvollziehbar. Nach den letzten Leistungen konnte ich dann doch durchaus verstehen. Player hatte sich gegen Bochum ja diesen zweiten Startelf-Einsatz in Serie dann eigentlich auch verdient.
Ja, also grundsätzlich muss man immer noch sagen, also ich glaube, das war von, also so wie ich es gelesen habe, war es ein bisschen so jetzt der Versuch von Hütter mal zu sehen, wie es ohne Stindl läuft. Weil ich meine, es war ja schon offensichtlich, dass auch wenn Stindl nicht jetzt besonders gut gespielt hat in den ganzen Spielen, so war es trotzdem so, jedes Mal, wenn er raus war, ist das Spiel, vor allen Dingen das Kombinationsspiel in der Offensive oder dieser ganze Aufbau in der Offensive, schwieriger geworden und schlechter geworden. So. Und deshalb war das, glaube ich, Hütter hätte ihm gerne schon vorher mal eine Pause gegeben, aber da jetzt Player eben halt endlich aufsteigende Form hat, so hat er es dann wahrscheinlich dann für sich dann erklärt. Aber grundsätzlich mit der Fünferkette so von im ganzen Ansatz her gegen Mainz, das war jetzt nichts, was mich jetzt großartig verwundert hat, weil wie gesagt, uns muss allen bewusst sein, Mainz ist aktuell eine bockstarke Mannschaft in Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat man auch, finde ich, sehr gut in der zweiten Halbzeit gesehen.
Ja, und demzufolge machte dann, glaube ich, auch die Umstellung zurück auf eine Fünferkette Sinn gegen so eine Mannschaft. Und vor allen Dingen kann ich es dann auch wiederum nachvollziehen, dass dann Player drin bleibt, weil das natürlich auch eine schwierige Message gewesen wäre, nach dessen besten Saisonspiel ihn jetzt rauszunehmen. Lars Stindl aktuell hat dann nicht so den Touch. Und ich meine, er wird auch nicht jünger, ne? Also ich denke, damit kann er dann auch mal leben, dass er dann mal draußen ist. Und ich glaube trotzdem, dass wir noch einen richtig starken Lars Stindl jetzt auch vielleicht in weiteren Partien der Hinrunde sehen werden. Grundsätzlich, Boris, du hast es schon angesprochen, Mainz aktuell eine bockstarke Truppe, das hat man ja auch eigentlich von Anfang an gesehen, ohne dass sie jetzt irgendwie super gut aufgespielt hätten. Aber sie haben auch das Spiel ganz gut zerstört. Es war insgesamt, fand ich, in den ersten 30 Minuten total zerfahren. Leider natürlich dann mit diesen zwei Verletzungen Elvedi, wo es jetzt eine Bandverletzung an der, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, an der Gelenkkapsel Fußwurzel ist. Und bei Embolo eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel. Also die beiden Verletzungen, die passten irgendwie zu diesem zerfahrenen Spiel, fand ich, in der ersten halben Stunde.
Ich muss sagen, ich fand, um ehrlich zu sein, Borussia ist eigentlich, hat das Spiel gut gemacht am Anfang. Also das war jetzt überhaupt nicht so, weil, wie gesagt, also die Mainzer sind halt so vom Typ her eher so auf dem Level, finde ich, so ein bisschen so mit Leverkusen gleichzusetzen. Die sind sehr, sehr physisch stark, haben aber dann trotzdem eine enorme Geschwindigkeit und die haben eine sehr aggressive Offensivreihe auch, die aktuell sehr, sehr torhungrig ist. So, das heißt, also das war jetzt schon so ein Spiel, wo ich ganz klar dachte, so mein Gott, also da müssen wir schon echt einen guten Tag haben und wir müssen gucken, dass wir den Kopf schnell nach oben bekommen. So, und ich glaube, das haben wir aber eigentlich ganz gut gemacht. Also ich fand am Anfang, klar haben die Mainzer auch viel zerstört, also auch in der Art und Weise, wie oft sie faul gespielt haben. Und ich fand es halt, das Einzige, was mich wirklich gestört hat vom Schiedsrichter, war halt die Art und Weise, wie er zugelassen hat, dass um Embolo herum die Sache immer weiter aufgeheizt wurde, weil man ja einfach gemerkt hat, wie alle Spieler ihn sofort vollkommen hart physisch angegangen haben. Und das fand ich halt das einzige Problematische. Aber ansonsten fand ich, war das eine sehr ausgeglichene, spannende erste Halbzeit. Vor allen Dingen die ersten 25 Minuten, das war spannend. So, es war halt sehr, sehr physisch, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzugucken.
Ja, es war so ein bisschen dieser offene Schlagabtausch, den wir letzte Woche hier auch prognostiziert und erwartet haben. Genau das muss man ja sagen, war in der ersten Halbzeit auch wirklich drin. Ich glaube, das Chancenverhältnis war ziemlich ausgeglichen in der ersten Halbzeit. Borussia hatte 3-4 Möglichkeiten, Mainz hatte 3-4 Möglichkeiten. Es ging hin und her. Und aus meiner Sicht geht Borussia dann ein bisschen glücklich in Führung, wobei man natürlich auch sagen muss, mit ein bisschen mehr Glück noch geht man auch noch höher in Führung. Aber gut, vielleicht hätte man dann auch das Glück ein bisschen ausgereizt gehabt. Aber klar, die Aktion von Robin Zentner hat uns natürlich dann enorm in die Karten gespielt, dass er diesen Schuss von Rami Benzebaini da aus 25 Metern wirklich nach vorne zu Flo Neuhaus abklatschen lässt. War aus unserer Sicht natürlich einfach eine glückliche Situation.
Absolut, aber wie du schon sagst, ne, auch das wenn alles gut gelaufen wäre, hätten wir fast mit dem nächsten Angriff noch das 2-0 gemacht mit dem Kopfball von Benzebaini. Das war wirklich eine Riesenchance. Das war die einzige Phase, wo wir das Spiel richtig schön kippen können. Da haben sich die Mainzer dann schön irgendwie mit dem 1-0 in die Halbzeit gerettet, sozusagen.
Ja, ganz genau, da hatten wir es am Haken. Ne? Also Player auch nochmal mit einem schönen Lauf durch die Abwehrreihe der Mainzer und dann bleibt er leider am quasi letzten hängen. Und wir hatten noch Thüram in der 45. plus 3 oder plus 4 mit mehr oder weniger einer Einzelaktion, wurde da ganz gut freigespielt, aber hatte ja dann noch ein paar Gegenspieler vor sich, kriegt aber einen Abschluss. Also in der Phase hätten wir Mainz tatsächlich killen können. Aber wäre vielleicht auch des Guten zu viel gewesen. Trotzdem kann man jetzt, finde ich, auch nicht sagen nach der ersten Halbzeit, dass wir total vom Spielglück geküsst gewesen wären, weil dann hast du nicht solche zwei Auswechslungen, solche zwei Verletzungen. Also ich meine, in der Phase hätte das Spiel auch Richtung Mainz kippen können. Für die haben davon profitiert einfach. Ne? Zakaria musste nach hinten rein. Dadurch hatten wir nicht diesen bärenstarken, dieses bärenstarke Sechser-Monster mit Dennis Zakaria. Und Flo Neuhaus kam rein, hatte natürlich dann das Spielglück, was er jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten nicht hatte, aber trotzdem fehlte uns mit Dennis einfach dann super Sechser, der aktuell dann natürlich so im Kader kein zweites Mal vorzufinden ist. Und das hat sich ja dann auch, fand ich, in der zweiten Halbzeit gezeigt, als Mainz dann einfach von Beginn an klar griffiger einfach war und vor allen Dingen im Mittelfeld so ein bisschen die Hoheit übernommen hat.
Gerne, Boris. Also ich stimme dir absolut zu. Also in der zweiten Halbzeit hat man genau das gesehen. Dennis Zakaria fehlt im Mittelfeld. Flo Neuhaus hat kein allzu schlechtes Spiel gemacht, aus meiner Sicht. Das war ein in Ordnung Spiel, aber ja, es war es fehlte halt was. Es fehlte eine gewisse Aggressivität und vor allem diese, diese Fähigkeit der Antizipation des gegnerischen Spiels, die fehlt komplett. Da hat Borussia sich dann zu stark zurückgezogen. Dennis Zakaria ist ja doch ein Spieler, wenn der Gegner in Ballbesitz ist, macht er eher 3 Schritte nach vorne statt 3 zurück. Und Florian Neuhaus macht es genau umgekehrt. Der macht eher die 3 zurück und dann stehst du auf einmal viel, viel tiefer hinten drin. Und das ist uns ein bisschen zum Verhängnis geworden in der zweiten Halbzeit.
Genau, also ich fand jetzt nur eben halt, also was mir einfach nochmal auch in der ersten Halbzeit, auch in der Situation dann halt, als Dennis in die Innenverteidigung gewechselt ist, was mir da nochmal sehr bewusst geworden ist, ist, wie stark Manu Kone eigentlich jetzt schon ist. Ne? Also vor allen Dingen, wie stabil der Junge ist. Das ist ja die Sensation. Also der ist ja, dass der jetzt schon 1-2 richtige Top-Spiele hatte, ist auf der einen Seite, aber der schafft es trotzdem auch so, jedes Spiel immer so in dem absoluten Top, auf Top-Niveau zu performen. Und das jetzt dauerhaft, jetzt wirklich über jedes Spiel hinweg. Und das ist mir jetzt gegen Mainz auch wieder enorm aufgefallen, wie zentral der Junge jetzt mittlerweile schon ist und wie viel Ballsicherheit und wie viel Ruhe der reinbringen kann mit seinen Aktionen und trotzdem halt mit dieser enormen Aggressivität, die er auch an den Tag legt. Und da merkt man auch den großen Qualitätsunterschied zu einem Flo Neuhaus. Also das ist halt wirklich bei Flo Neuhaus, weißt du einfach, der ist defensiv, fehlen da locker 30% Aggressivität. Der ist zwar technisch sehr, sehr stark und hat ein schönes Auge und kann auch eigentlich gut aus der Distanz schießen, aber das kann Manu Kone alles auch. Also das ist halt so der Punkt. Also da ist halt für mich so, es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, wenn Flo Neuhaus wieder in Topform ist, dann ist Manu Kone wieder auf der Bank, sondern aktuell weiß ich nicht, selbst ein Flo Neuhaus in Top-Performance hat ein Problem gegen diese Art von Sicherheit, die Manu Kone mittlerweile in der Mannschaft hat. Und das finde ich halt schon echt sehr, sehr bemerkenswert. Das hatte ich so nicht in der Form erwartet bei ihm, dass das so schnell geht von der Entwicklung.
Das hätte ich niemals erwartet, gerade wenn wir so in unserer jüngeren Borussia-Historie schauen. Dennis Zakaria, gerade ein Granit Xhaka, wie lange die gebraucht haben, um sich dann auch auf dieses Niveau dann in der höheren Liga, ich meine, der kommt aus der zweiten französischen Liga, um sich dann auf das Niveau in der höheren Liga auch anzupassen. Er unterschreitet halt ein gewisses Mindestniveau nie bislang in seinen Partien. Und so einige sind da jetzt auch schon zusammengekommen gegen auch starke Gegner. Wenn ich da nur an den Gala-Auftritt im Pokal denke oder auch in Wolfsburg, hat er jetzt keine Glanzleistung gebracht, aber trotzdem da auch, ich sag mal, glatte 3+, alles gut, läuft. Gegen Dortmund auch beim Debüt gut unterwegs gewesen, jetzt auch in Mainz nichts falsch gemacht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, aktuell passt er einfach, natürlich hat er eine bessere Form auch, eine individuell bessere Form als Flo Neuhaus. Er passt aktuell auch besser in diesen Hütterfußball, sehr pressingorientiert und dann aber auch ein paar Gegenspieler im Mittelfeld, auf dem Weg nach vorne dann aus dem Spiel nehmen. Das kann er ja auch gut. Also er hat da eine sehr gute Ballbehandlung, kann mit Körpertäuschung macht er viel. Also gefällt mir einfach gut. Und Flo Neuhaus, ja, Fabian, du hast es auch richtig gesagt, denke ich. Er hat jetzt ja kein schlechtes Spiel gemacht. Das Tor gemacht, nimmt da ein bisschen Selbstvertrauen mit. Aber in der zweiten Halbzeit leider fehlte uns da tatsächlich die Wucht im Mittelfeld. Und würde ich aber auch noch erwähnen wollen, es fehlte uns auch mit Embolo vorne, der einfach in der Situation gerade auch, ich meine, er hat jetzt nicht die vielen Chancen oder so gehabt, eigentlich gar keine. Aber trotzdem glaube ich, bei 1-0 ist Embolo auch wichtig als einer vorne, der dann Bälle richtig festmacht, weil das ist Tigges Thuram nicht wirklich gelungen und Alassane Plea auch nicht.
Ja, wobei sie schon ein paar Fouls gezogen haben. Das war der Vorteil gegenüber dem Spiel, fand ich, zu Bochum. Haben sie wesentlich, hat diesmal Tigges es wieder geschafft, wieder einige Fouls wenigstens zu ziehen und damit wieder ein bisschen Ruhe in ein paar von den Angriffen reinzubekommen, wo wir dann wieder ein bisschen Zeit gewonnen haben. Das war eigentlich schon ganz, ganz gut, aber definitiv, also bei Tigges, wobei, um ehrlich zu sein, bei Tigges war für mich gestern, nicht gestern, sondern Freitag, das erste Mal das Gefühl wieder, wo ich das Gefühl habe, der kommt langsam wieder zurück. Also der hat wieder ein bisschen den Schwung in den 1-1 Aktionen wieder gesucht, auch diese eine Chance zum Ende der ersten Halbzeit, das war ja ein typischer Tigges, wie er da halt eben halt versucht, 1-2 auszuspielen und dann den Ball irgendwie reinzusemmeln. Das war schon, das geht da auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung. Und ich fand auch, Alassane Plea hat grundsätzlich gut gespielt. Er hat viel gearbeitet. Er hat viel versucht, die Bälle zu verteilen. Aber war jetzt auch bei weitem natürlich jetzt nicht so glücklich. Da war jetzt nicht so viel Spielglück drin, wie er es gegen Bochum hatte.
Bei Thuram hat mir, finde ich, am Ende der Partie gemerkt, dass er jetzt nach seiner Verletzung einfach noch überhaupt nicht auf dem Fitnesslevel war, jetzt für, ich sag mal, das waren ja am Ende fast 65, 70 Minuten bei den Nachspielzeiten bei der Hälften. Zum Ende hin ging ihm so ein bisschen die Kraft aus, fand ich. Da fehlte gerade auch in der Rückwärtsbewegung, lief das dann etwas schleppend, die Aggressivität, das beim Anlaufen fehlte. Das war dann am Ende mit Sicherheit seiner Verletzung geschuldet. Aber umso besser, dass wir an der Stelle jetzt dann die Länderspielpause haben und er dann nochmal 2 Wochen Zeit hat, wieder ranzukommen, weil ich bin davon überzeugt, gegen Fürth wird und muss er von Anfang an auf dem Platz stehen.
Ja gut, da haben wir dann auch tatsächlich die Alternativen nicht so richtig. Können wir vielleicht auch gleich mal drauf zu sprechen kommen, weil jetzt lichtet sich der Kader natürlich bedenklich. Vielleicht um Mainz noch abzuschließen. Ich muss am Ende auch konstatieren, Fabian, du hattest es auch in deinem Eingangsstatement schon mal gesagt, wir hatten ja dann am Freitag, als wir nach dem Spiel das dann auch nochmal frisch untereinander so ein bisschen analysierten, da hat man irgendwie sich gedacht, ja, das ist jetzt halt so ein 1-1, das musst du halt irgendwie mitnehmen. Tendenziell hätte Mainz das Ding in der zweiten Halbzeit auch komplett drehen können, ohne dann nach dem 1-1 noch eine klare Chance zu haben. Aber mehr war dann am Freitag wohl auch nicht, wäre auch nicht verdient gewesen, weil das 1-1, muss man schon sagen, wenn man die zweiten 45 Minuten gesehen hat, war folgerichtig, wenn auch das Tor natürlich so ein bisschen Sonntagsschuss-Vibes hatte, aber bis dato hat natürlich Jan Sommer einiges pariert, ne? Also ich meine, das war ein super Spiel von ihm.
Ne, das war ja der einzige Weg, wie, das war echt so interessant in dem Spiel zu sehen, so alles, was Sommer halten konnte, hat er gehalten. Alles. So. Und Weltklasse. Also wirklich, das war ein absoluter Sahnetag von Jan Sommer. So. Und der einzige Schuss, der einfach so war, wo du gesagt hast, okay, da kann, also egal wer da im Tor steht, den kann man nicht halten. Der geht natürlich rein, aber war auch jetzt auch da wieder, ne, das war vollkommen verdient. Also die Mainzer haben uns reingepresst, die hatten giftige Stürmer, die hatten auch der Asiate war unfassbar gut, was der da aufs Tor gezimmert hat die ganze Zeit. Das war schon richtig, richtig stark. Und wenn man sich das mal anguckt am Ende, ne, 19-12 Torschüsse, 119-115 gelaufene Kilometer auf Seiten der Mainzer auch. Ne, das sind halt schon so die, das ist schon ein Brett, was die da reingegeben haben. Aber eben halt auch, und das muss man echt sagen bei Borussia, ne, 15-8 Fouls gespielt auf Seiten der Mainzer gegenüber unserer Borussia. Es ist halt sehr klar mittlerweile, wie man uns halt angehen muss. Ne? Man muss hart physisch gegen uns spielen, dann hat man es, also das zeigt sich als so ein Muster. Wenn man das macht gegen uns, dann werden wir schnell eben halt, dann haben wir unsere Probleme. So und eben halt sehr, sehr stark pressen. Ne? Und das haben sie halt einfach, die haben uns in der zweiten Halbzeit, haben die uns totgepresst, also wir sind ja kaum noch rausgekommen. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, hat Zakaria zum Beispiel auch in der zweiten Halbzeit noch ein brillantes Spiel gemacht, da hinten in der Innenverteidigung, wie viele Bälle der da abgelaufen hat, was für eine Art und Weise und wie er dann auch immer wieder aus der Defensive heraus den Ball nach vorne gebracht hat, das ist schon 1A gewesen.
Absolut. Also Dennis Zakaria hat, ich glaube, der fehlte uns, den hätten wir dreimal gebraucht in dem Spiel und dann hätten wir das Spiel auch noch gewinnen können. Ja, es ist einfach schön zu sehen, dass er mittlerweile wirklich wieder der Alte ist. Wie er da auf der Position gespielt hat, das war wieder vollständig der alte Dennis Zakaria, über den wir hier auch vor 2 Jahren schon gesprochen haben. Ich finde so ein bisschen, so dieses gegen uns Spielen und wenn man uns hoch anläuft, sehr stark ins Pressing gegen uns geht, haben wir Probleme so zum Teil richtig, weil ich fand jetzt gegen die Truppe, die am Ende gegen Mainz auf dem Platz stand, gilt das. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir in Bestbesetzung sind, dann finden wir gute Lösungen auch in den Situationen. Das hat mir in den letzten Wochen eigentlich mal so gut gefallen, wenn wir in Bestbesetzung gespielt haben. Dann haben wir mittlerweile auf viele, viele Situationen Lösungen und für viele Situationen Lösungen gefunden. Und das ist eben diese Weiterentwicklung, die ich gerade sehe unter Hütter. Die passiert noch nicht, wenn wir jetzt gerade 8 Ausfälle haben. Dann bekommen wir Probleme, klar. Aber ich denke, das muss man jeder Mannschaft auch zugestehen, dass man nicht jeden Spieler 1-1 ersetzen kann. Aber ich finde, im Großen und Ganzen gefällt es mir schon, dass Borussia sich da einfach einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und ich hoffe, dass sie das auch dann bald in Vollbesetzung öfter zeigen können. Noch sind wir da ein paar Meter von entfernt.
Ich denke, dass dieses 1-1 am Ende sich jetzt auch nicht dazu eignet, hier irgendwie wieder eine Trendumkehr zu sehen. nachdem es jetzt wirklich bergauf geht. Also Mainz spielt aktuell, oder wir erwischen Mainz auch einfach in deren Top-Phase. Ne, also die kriegen Ergebnisse, spielen gut und stehen auch zu Recht da oben. Trotzdem, am Ende kann so ein 1-1 auch einfach nochmal wichtig sein. Klar, ist immer bitter, wenn man führt lange und dann irgendwie in der letzten Viertelstunde das 1-1 kassiert, aber also wenn Mainz das Ding gewonnen hätte, dann wäre es schwer gewesen, die jetzt noch bis zum Winter einzuholen. Und trotz unserer verletzten Situation, glaube ich, können wir recht optimistisch sein, gerade auch, weil jetzt in 2 Wochen Greuther Fürth wartet und nicht irgendwie RB Leipzig oder so. Also das, so ein Glück muss man ja manchmal auch haben, muss man natürlich dann auch bestätigen, also ist trotzdem kein Selbstläufer. Aber ich denke, wir können grundsätzlich optimistisch sein. Bevor wir zu Fürth kommen, nach dem Spiel gab es ein durchaus viel diskutiertes Interview von Florian Neuhaus. Adi Hütte hat sich auch geäußert, gab ja so die obligatorischen Stimmen dann am DAZN-Mikro, aber Florian Neuhaus hat vor allen Dingen mit einem Satz aufhorchen lassen. Und zwar hätte er sich in der letzten Zeit, die für ihn sehr, sehr schwierig war, er hat ja auch selbst reflektiert, dass er im Prinzip 3 Jahre ging es nur bergauf, steil bergauf. Und dann hätte er sich in der letzten Phase mehr Rückendeckung vom Verein gewünscht. Jetzt muss man sich mal vor Augen führen. In den ersten 5 Spielen hat ja Flo Neuhaus auch im Prinzip, er hatte ja seine Stammposition. Da war von Zakaria noch nicht so viel zu sehen. Er brauchte da ja auch ein bisschen Zeit, um sich zurückzukämpfen. Kone war noch kein Thema. Neuhaus hat ja da gespielt. So. Er hat jetzt auch in den letzten Spielen immer mal wieder Spielzeit bekommen, hat aber da gegen Bochum, wir haben es angesprochen, keine gute Leistung gebracht. Er hat gegen Hertha wirklich schlecht gespielt. Und ich muss mich wirklich fragen, oder also was reitet ihn zu so einer Aussage? Ich bin am Ende so ein bisschen aus diesem Abend gegangen und aus diesem Interview und habe mir gedacht, ja irgendwie, ich glaube es war ein bisschen viel Tätschelkurs von Marco Rose. Also das spricht da für mich so ein bisschen raus, weil ich meine, was hätte denn der Verein tun sollen? Soll sich Max Eberl da hinstellen und Adi Hütter maßregeln? Hier, wir haben hier einen deutschen Nationalspieler, der braucht eine Stammplatzgarantie, egal wie gut er oder wie schlecht er in Form ist. Also ich frage mich da, also was reitet ihn zu so einer Aussage?
Also ich fand es war eine, es war, also man, ich fand es ja, man muss immer so sehen, ich fand das gesamte Interview von ihm sehr, sehr bedenkenswert, weil auch schon am Anfang hat er ganz offen die Mannschaft kritisiert. Also er hat unser Spiel kritisiert, er hat die Art und Weise, wie wir gespielt haben, er hat unsere strategische Herangehensweise an das Spiel kritisiert. Und das war schon eigentlich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, so, oh, was ist denn da los? Warum lässt er jetzt plötzlich so krass Dampf ab? Und dann kam noch der Satz. Das war dann so der Punkt, so nach dem Motto, da scheint irgendwas richtig nicht zu stimmen, weil, also jetzt aus einer kommunikativen Sicht betrachtet, hat man ihm sehr, sehr stark angemerkt, er wollte hier, das war nicht wie Jonas Hofmann, der in den letzten Wochen dann nach solchen Spielen teilweise ja auch gesagt hat, da hätten wir besser sein müssen oder das regt mich auf. Das war dieser Impuls, sondern bei Neuhaus hat die Art und Weise, wie wir gespielt haben, ganz klar kritisiert. So. Und das fand ich halt, das zeigt halt, dass er da anscheinend, muss man ehrlich sein, also meine Lesart ist, er ist mit der Art und Weise, wie er Adi Hütter rangeht, nicht wirklich hundertprozentig aligned und auch nicht, dem stimmt er so nicht zu. Und das muss man auch so sehen. Das wird sicherlich nochmal ein Thema jetzt werden, für Adi Hütter das auch wieder in den Griff zu bekommen und da halt eben halt auch die richtige Ebene mit ihm zu finden. Aber grundsätzlich, wie gesagt, also dieses Statement hinsichtlich seiner, also das der Rückendeckung des Vereins, also das ist gerade bei einem Verein wie Borussia Mönchengladbach wirklich lächerlich, weil ich kenne kaum einen Verein, der mit Spielern fairer umgeht, vor allen Dingen in der Kommunikation aktiv alles dafür tut, dass eben halt von außen nichts nach innen eindringt und da offene Flanken irgendwo gemacht werden, sondern wo wirklich eine sehr, sehr harmonische Kommunikation ja die ganze Zeit gelebt wird. Und deswegen muss ich echt sagen, ich fand es auch sehr clever, wie Adi Hütter darauf reagiert hat, weil das war ja nicht ohne. Ne? Die haben ja direkt im Nachgang das Interview mit Hütter gemacht, ohne dass Hütter wusste, was Neuhaus erzählt hat. Das heißt, wie Hütter darauf auch reagiert hat, zeigt auch, dass er wirklich kommunikativ sehr, sehr professionell ist. Erstmal hat er so getan, dass er die Frage nicht verstanden hätte, um sich Zeit zu kaufen. Super gutes Tool sozusagen in so einer Situation, einfach zu überlegen, so, warte mal, was sage ich jetzt? So, und dann stehst du ja immer vor der Situation, dass so ein Journalist unter Umständen so eine Aussage verkürzt. So, was der Journalist ja auch im Endeffekt getan hat. So, und darauf dann trotzdem eben halt sauber zu reagieren, ruhig zu reagieren und auch sehr, sehr, ja trotzdem, aber von seiner Seite auch sehr, sehr dominant zu reagieren, das war sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht, weil er braucht jetzt eben halt auch ganz klar den Respekt bei allen, dass er sich jetzt nicht hier von einem Flo Neuhaus, der ein Abstaubertor schießt, jetzt so tun lässt, als wenn er jetzt gerade den unseren absoluten Rohdiamanten auf der Bank versauern lassen würde.
Ja, gebe ich dir total recht. Gut reagiert. Ich finde auch, man muss so ein bisschen, Neuhaus hat ja in den 2-3 Sätzen danach auch schon so ein bisschen zurückgerudert. Ich glaube, ihm ist dann selbst so nach 2-3 Sekunden bewusst geworden, was für einen Satz er da gerade rausposaunt hat. Ich glaube, das würde ich ihm noch ein bisschen zugute halten, dass er, ich glaube, dieser Wucht dieses Satzes im ersten Moment gar nicht so bewusst war, sondern dass er so ein bisschen dachte, oh ja, dann ist er zurückgerudert und hat gesagt, ja gut, ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken. Ich meine, ist natürlich auch Wunschdenken. Ich meine, mehr Rückendeckung vom Verein kann er sich ja gerne wünschen. Wünschen kann man sich vieles und wünschen kann man sich alles. Aber es ist nun mal eben auch nicht realistisch im Profigeschäft. Und das hat er ein bisschen dann auch selber nochmal eingeordnet. Ja, war einfach, glaube ich, so ein Satz, wo er selber gemerkt hat, das war jetzt nicht meine Sternstunde. Vielleicht war ein bisschen, natürlich, da steckte schon ein bisschen was drin an Brisanz. Ich will das jetzt nicht komplett entschärfen und nicht komplett rausnehmen, weil ein Funken Wahrheit war mit Sicherheit drin und ein Funken Unzufriedenheit und Unverständnis der gesamten Situation gegenüber war da drin, das ist ganz klar. Aber Max Eberl hat es auch oft genug gesagt, schon vorher in Interviews, er muss sich da an die eigene Nase fassen, er muss sich an den eigenen Haaren aus dieser Situation herausziehen und das geht nur über Leistung.
Das Ding ist halt, es taugt ja jetzt nicht zum Skandal, das sehe ich ganz genauso. Ich finde, es sagt nur auch einiges über den Sportler, über den Fußballer Flo Neuhaus aus, weil er eben, anders als ein Jonas Hofmann, dann jetzt nicht irgendwie sich in irgendwelchen Wünschwolken sich wiederfindet, so nach dem Motto, ach, irgendwie hat irgendjemand was gegen mich, weil das ist ja der Subtext. Und ganz ehrlich, für mich ganz wichtig ist dieses Zitat mit in Kombination mit den Sätzen davor, wo er sagt, ja, die 3 Jahre jetzt ging es quasi nur bergauf. Also das war ja im Prinzip so ein bisschen. Darin mündete dann dieses, jetzt hätte ich mir in dieser Phase auch mehr Rückendeckung gewünscht. Das ist natürlich Schwachsinn, weil also er hat ja Rückendeckung bekommen, er kriegt die auch. Und ich glaube, er muss einfach mit sich selbst da ein bisschen mehr im Reinen stehen und vor allen Dingen das jetzt auch als Karriere fördernd begreifen, weil ich glaube, noch kein Fußballer, der mit 30 dann noch Nationalmannschaft spielt, der irgendwie da dann zum Stamm gehört, ist den 10-12 Jahre davor wie durch die Butter durch die Bundesliga marschiert. Also ich glaube, da muss sich auch im Mindset ein bisschen was drehen.
Ja, also ich würde auch nur nochmal sagen, also wenn man sich einfach mal jetzt überlegt, so nach dem Motto, wenn man sich alle da im Mittelfeld anschaut, da hatte ein Hofmann in den letzten Wochen und auch in den letzten Monaten mehrfach richtig schöne Sahnetage, wo er super zum Spieler des Spiels wurde. So, Manu Kone hatte das geliefert. Zakaria liefert es aktuell auch konstant. So, ne? Wann haben wir bei Flo Neuhaus das letzte Mal ein Spiel gehabt, wo er wirklich der Spieler des Spiels war? Also ich muss da lange drüber nachdenken und für mich war es das letzte Mal, war glaube ich das Spiel, entweder war es gegen Dortmund oder gegen Bayern Anfang letzter Rückrunde, wo er so ein mega starkes Spiel gehabt hat. So, aber danach war er jetzt wirklich, also er zieht sich ja schon etwas länger durch so ein Tal durch, was auch, wie gesagt, die gesamte Mannschaft hat eine schwere Zeit gehabt und macht auch gerade sicherlich eine Entwicklung durch. So, alles gut, aber dann muss es für ihn vollkommen normal sein, wenn er jetzt mal 4-5 Spiele auf der Bank sitzt und trotzdem ja immer noch in der Regel mit einer der ersten ist, die eingewechselt wird, in einer Mannschaft, wo jetzt auch drumherum ja noch einige auf der Bank sitzen, die auch definitiv alle über deutliche Bundesliga-Erfahrungen verfügen.
Ja, also kann man, denke ich, einen Punkt hintersetzen. Also kein Skandal, aber ein bisschen Mindset-Veränderung bräuchte es da, glaube ich, und vor allen Dingen muss er einfach die Antwort auf den Platz liefern. Ich finde es, um das zu bilanzieren, gut, dass wir mit Adi Hütter einen haben, der auch eine gesunde Distanz zu seinen Spielern hat. Ich glaube, in dieser Comfort-Zone, die auch so ein bisschen Marco Rose um so einen Spielerstamm gebildet hat. In der wäre unsere Situation jetzt überhaupt nicht besser. Nie im Leben. Also ich glaube, das tut uns oder tat uns jetzt im Nachhinein gut und man sieht es ja in Dortmund. Das ist auch, also wenn ich da so Pressekonferenzen von Marco Rose höre, wo irgendwie dann nur von Juli und von Muki und Emre und alles toll und ja, also ganz ehrlich, das ist ja auch, also es wird auch gegen die Wand fahren, man sieht es auch jetzt schon. Und ich glaube, Adi Hütter ist in der aktuellen Situation der richtige Mann und wird uns dann jetzt hoffentlich auch oder wird zusammen mit der Mannschaft hoffentlich gute Antworten finden, jetzt auch auf vor allen Dingen die verletzten Situationen. Wir kommen jetzt aus der Länderspielpause raus mit einem Heimspiel gegen Greuther Fürth. Wir haben es schon erwähnt, auf Länderspielreisen unter anderem jetzt erstmals auch Joe Skelly für die USA nominiert. Sommer Zakaria sind für die Schweiz unterwegs, Benze Baini für Algerien, Bennis für Slowakei, Luca Netz für die U21, Ginter, Hofmann und Neuhaus für den DFB, für die A-Nationalmannschaft. Bei Neuhaus ist es auch immer kurioser. Also mittlerweile hat man das Gefühl, er ist irgendwie so, gehört so zum Stamm wie Manuel Neuer. Also finde ich auch sehr skurril, während sich alle über die Nominierung von Draxler aufregen oder wundern, kann man das genauso tun über die Nominierung von Neuhaus. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Es geht für uns weiter mit dem Heimspiel gegen Greuther Fürth und da würde mich vor allen Dingen erstmal interessieren, wie würdet ihr denn aufstellen jetzt in der Situation? Zurück zur Viererkette, weil, also ich sag mal so, die Dreierkette wird jetzt schwierig, weil dann müsste Zakaria tatsächlich hinten spielen. Eine andere Option gibt's nicht mehr.
Also gegen Fürth erwarte ich ganz klar die Viererkette wieder zurück, ein ähnliches System wie gegen Bochum. Du brauchst die Wucht vorne. Aus meiner Sicht stellt sich die Mannschaft gegen Fürth wirklich von selbst auf. Die Viererkette hinten mit Skelly, Ginter, Benze Baini und Netz. Davor Zakaria Kone im Mittelfeld und vorne drin Player, Thüram, Stindl und Hofmann. Also wenn nichts passiert in der Länderspielpause, wenn sich niemand verletzt, dann ist das für mich die Aufstellung gegen Fürth und da sehe ich kaum einen Weg dran vorbei und kaum einen, der da ansonsten reinkommen könnte. Da müsste schon gewaltig was passieren, dass da irgendwie Flo Neuhaus reinrutscht. Gerade gegen einen Gegner wie Fürth, da brauchst du Dennis Zakaria einfach wieder im Mittelfeld und nicht irgendwo hinten in der Abwehrmitte. Für das Spiel sehe ich diese Mannschaft sich so ein bisschen selbst aufstellend.
Ja, und ich glaube halt auch, also ich meine, Fürth wird, wieder so ein Spiel sein, wo jeder sagt, ganz klar, das sind drei Punkte, die müssen kommen. Da gibt es gar keine Alternative. So, das heißt, jeder weiß auch schon ab dem Anstoß, wie das Spiel laufen muss, also wo der Druck liegt auch auf Gladbacher Seite. So, und ich glaube, allein deswegen werden wir da eben halt mit dem Powerzentrum kommen müssen. Da werden wir gar keine andere Alternative haben. Also solange natürlich sich kein weiterer verletzt, das muss man auch sagen, ganz klar, dann wird es sicherlich nochmal spannend, aber grundsätzlich, wenn die Mannschaft so bestehen bleibt, dann ist das auf jeden Fall, stellt die sich wirklich, wie du schon sagst, Fabian, von selber auf.
Zumal, wenn einer aus dem Lazarett wieder zurückkehrt, dann ja höchstens Christoph Kramer. Also die anderen sind ja auch noch weiter entfernt. Bayer, Janschke sind dieses Jahr kein Thema mehr. Von Elvedi liest man auch aus der Schweiz so etwas wie 3 bis 4 Wochen. Das wäre ja Best Case. Aber insgesamt, also Leiner braucht ja auch noch lange, also dementsprechend hat man da keine Alternativen. Ich denke mal, dass Adi Hütter jetzt auch zum ersten Mal einen aus der U23 dann, also einen U23-Innenverteidiger hochziehen wird, um überhaupt eine Option noch zu haben, um zu reagieren für den Notfall im Spiel gegen Fürth. Ansonsten ganz allgemein, klar, Pflichtsieg, da müssen wir irgendwie die 3 Punkte im Borussia-Park belassen und ich glaube, mit Viererkette hätten wir auch wir hätten einfach mehr offensive Power auch auf dem Platz und Fürth ist ja auch jetzt häufig eine Truppe, die hat dann auch schon mal ein Tor gemacht auswärts, aber sie kriegen halt unfassbar viele und deswegen, ich würde da eher auch das Heil in der Offensive suchen, das ist ja auch eher so der Ansatz von Hütter und seinen Trainerkollegen, von daher muss der Dreier sein, dann hätten wir 18, 5 Spiele vor Ende der Hinrunde und wenn ich das so ein bisschen hochrechne bei den Heimgegnern, führt Frankfurt Freiburg. Auswärts ist es Köln, das Derby, Leipzig und Hoffenheim. Ich wäre sehr fein damit, wenn wir jetzt irgendwie 10 Punkte holen, auch in Anbetracht der Lage und mit 25 in die Pause gehen, weil dann 25 mal 2, 50, dann spielst du auf jeden Fall um Europa mit. Also ich denke, das muss so ein bisschen das Ziel sein für die letzten Spiele.
Ganz klar. Da sollte es jetzt hingehen. Ganz, ganz wichtig, diese 3 Punkte gegen Fürth im Borussia-Park zu lassen. Da führt kein Weg dran vorbei.
Da führt kein Weg dran vorbei.
Wirklich. Cool.
Gut, ich denke, dann haben wir es auch für heute. Wir melden uns dann in 2 Wochen wieder nach dem Spiel gegen Greuther Fürth. Bedanken uns fürs Zuhören und ja, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.